ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ein paar ganz persönliche Geschichten rund um die deutsche Einheit, die ja 35 wird dieses Jahr. Die gibt's heute hier bei uns im Podcast. Ich bin Jan Kummer und freue mich, dass Sie uns gewählt haben. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Dienstags direkt. Das ist unser Talk-Format hier. Und ja, da geht's heute um Sehnsucht verpflichtet, Wirklichkeit geschenkt, 35 Jahre nach dem 3. Oktober 1990. Wir wollen mal so ein paar ganz, ganz persönliche Geschichten zum Thema deutsche Einheit hören. Und die wollen wir hören von folgenden Gästen. Rainer Eichhorn ist bei uns im Studio, Architekt und erster Nachwende-Oberbürgermeister von Zwickau. Schönen guten Abend.
Einen schönen Abend von mir auch.
Gerald Pochop ist zugeschaltet. Er ist Autor, Zeitzeuge und Bildungsreferent zum Thema Punk in der DDR. Schönen guten Abend, Herr Pochop.
Ja, auch einen schönen Abend von mir.
Und Grit Lemke ist dabei, ebenfalls zugeschaltet, Autorin und Regisseurin aus der Lausitz. Ich sage nur, der Roman Kinder von Heu. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und wir haben ja heute Mitmischentag hier beim Sachsenradio und da ist auch Steffen Kleber aus Coswig bei uns in der Runde, hat sich beworben und hat sozusagen die Teilnahme heute gewonnen hier bei Dienstags direkt. Schönen guten Abend, Herr Kleber.
Guten Abend.
Bisher zufrieden so mit dem Mitmischentag, was Sie bisher gesehen haben?
Ja, sehr interessant.
Sehr interessant. Und es wird noch interessanter heute, glaube ich.
Schauen wir.
Ja. Der DDR Außenminister oder Ex-DDR-Außenminister Markus Meckel, der sieht die Einheit heute als Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert. Der Schriftsteller Bernhard Schlink meint, die Einheit sei auf einem guten Weg. Trotz enttäuschter Erwartungen im Osten und kränkender Vorurteile aus dem Westen wachse zusammen, was zusammengehört. Und ich kann ja auch noch mal dazu sagen, für mich kam die Wende damals, beziehungsweise auch die deutsche Einheit zur rechten Zeit. Ich war 19 Jahre alt. Das bedeutete für mich, ich musste nur noch ein Jahr zur Armee gehen, konnte dann gleich mein Volontariat machen, konnte an der Universität in Leipzig ein Journalistikstudium machen, das völlig ideologiefrei war und konnte Europa und die Welt bereisen. So, jetzt frage ich Sie, wie sehen Sie das? Was bedeutet die deutsche Einheit für Sie ganz persönlich? Ich fange mal bei Herrn Kleber, bei unserem Mitmischentag-Gast heute an aus Coswig.
Fakt ist einmal, sind die alle Träume aufgegangen, mit Sicherheit. Trotzdem muss man es positiv sehen. Wir müssen mal sehen, wie 1989, 90 die Betriebe aussahen, wie die Städte aussahen. Wir sind hier im Funkhaus. Das war früher eine russische Kaserne, Kommandatur, wie das zerfallen war. Was Besseres konnte nicht passieren. Auf der anderen Seite müssen wir auch wieder ehrlicherweise sagen, es ist nicht alles fair abgelaufen. Ja, und es sind viele Wunden geschlagen worden, auch viele, wo man viele Sachen hätte anders machen können oder müssen. Wo man auch von Seiten, auch von Ostdeutschland gesagt hat, wir müssen das so machen und man hat es nicht auf die gehört.
Frau Lemke, aus Ihrer Sicht ganz persönlich, deutsche Einheit, was bedeutet das für Sie?
Ja, also schon auch viele gute Sachen. Klar, eine ganz andere Freiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, das sind natürlich alles Dinge, die auch mir sehr wichtig sind. Aber tatsächlich habe ich schon auch, wiegen da schon noch sehr schwer diese 90er Jahre, die Baseballschlägerjahre und die rechte Gewalt und der Strukturbruch. Das ist sozusagen schon so ein bisschen Blei, das mir da noch in den Schuhen liegt, wenn ich daran denke, und was ich auch nicht wegschieben kann und was bis heute Folgen hat und zum Teil auch wiederkommt. Aber insgesamt sehe ich es jetzt nicht negativ. Also ich meine, ich habe zwei Kinder mit einem westdeutschen Partner und also hab ganz viele tolle Menschen kennengelernt, tolle Länder bereist. Also insofern war es schon auch eine große Bereicherung.
Also bei Ihnen auch die persönliche Einheit vollzogen, die familiäre?
Kann man so sagen, ja.
Dann fragen wir mal Herrn Pochop, wie sehen Sie es? Was bedeutet die deutsche Einheit für Sie jetzt nach 35 Jahren?
Ja, für mich war das eigentlich ein Glücksfall, weil ich mich selbst verwirklichen konnte. Mein Leben in der DDR hätte weiterhin so ausgesehen, dass ich zwischen irgendwelchen Hilfsarbeiterjobs, da ich ja Berufsverbot hatte, und wahrscheinlich Haftstrafen immer so hin und her gependelt wäre. Und durch die deutsche Einheit konnte ich halt mit meinen Freunden viel erleben, viel erreichen und wie gesagt, meine eigenen Träume auch alle umsetzen. Zum Beispiel habe ich ja dann einen Schallplattenladen eröffnet, ein Label gegründet, undenkbar zu DDR-Zeiten. Oder ich bin ein paar Jahre auf Bildungs- und Studienreise durch Asien gereist und alles solche Sachen. Also für mich war das das Beste, was passieren konnte.
Ja. Ja, und da geht jetzt noch die Frage an Rainer Eichhorn, der erste Nachwende-OB von Zwickau. Wie sehen Sie es nach 35 Jahren für Sie ganz persönlich, 35 Jahre Deutsche Einheit?
Die Deutsche Einheit betrachte ich für mich und für viele in meinem Umfeld als ein Geschenk. Und es war für mich klar, dass mit dem 3. Oktober 1990 nicht wie wenn ein Lichtschalter angeschaltet wird, sofort sich alles ändert, sondern dass da ein Prozess beginnt. Und in dem sind wir, so ehrlich müssen wir sein, mit allen Rückschlägen auch bis heute immer noch. Und trotz alledem können wir sagen, dass das, was damals angeschoben wurde, durchaus mit verhältnismäßig wenig Großärger passiert ist. Denn Großärger haben andere Länder erleben können und wir hatten das große Glück, dass wir die lange Friedensperiode bei uns auch in den 35 Jahren der Deutschen Einheit fortsetzen konnten. Darüber bin ich sehr, sehr froh.
Frau Lemke hat es so ein bisschen angedeutet. Das ist auch bei mir als Frage nochmal aufgeploppt. Waren die 90er Jahre, die Erfahrung so kurz nach Wende und Einheit, vielleicht die entscheidendsten, was die Weichen anbetrifft, die dann gestellt wurden für den Blick auf die deutsche Einheit heute? Frau Lemke, würden Sie das so teilen?
Also ich erlebe das so und es waren ja auch nicht nur irgendwie 10 Jahre, also wenn ich mir meine Heimatstadt angucke, da hat das bestimmt 20 Jahre gedauert, wo immer nur was weg war, wieder was geschlossen, wieder was abgerissen, wieder jemand weggegangen. Und das macht ja was mit einem. Also das überwindet man auch nicht so schnell, weil im Moment ist die Situation eigentlich eine ganz andere. Man könnte hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, was zumindest die Lausitz und den Strukturwandel betrifft. Und das funktioniert aber überhaupt nicht, weil da dieses Trauma der Nachwendezeit ist, wo also ich zumindest bei uns wirklich in Größenordnung Menschen entlassen worden sind, von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt. Und da gab es eben keinerlei Struktur, die das irgendwie aufgefangen hätte, auch die Jugendlichen nicht. Und dann entlädt sich das eben in rechter Gewalt, die natürlich auch noch ganz andere Ursachen hat. Das sind ja immer viele Dinge, die da zusammenkommen. Aber das ist eine sehr schwere Hypothek, die man da aufnimmt. Und wo ich glaube, dass wir die noch sehr lange abarbeiten müssen. Und die hat schon auch was mit der gegenwärtigen, auch politischen Situation zu tun. Also das wiegt sehr schwer, was da passiert ist.
Da kommen wir auf alle Fälle heute im Verlauf der Diskussion nochmal drauf zurück. Der Schriftsteller Christoph Hein hat gesagt, 1990 schon, und dafür ist er damals ziemlich beschimpft worden, es dauert mindestens 40 Jahre bis zu einer gemeinsamen Identität, die wir hier in Deutschland schaffen können. Wie sehen Sie das? Gibt es diese gemeinsame deutsche Identität schon oder gibt es doch eine ostdeutsche Identität heutzutage? Herr Eichhorn vielleicht.
Am deutlichsten merkt man das, wenn man selber im Ausland ist. Dann sind die Deutschen aus Ost und West gemeinsame Deutsche und treten dort auch so auf. Und das ist gut so. Und wenn die sich im individuellen Gespräch dann unterhalten über das, was an Unterschieden noch ist, dann ist das eine andere Ebene. Nach außen vertreten sie ihr Land. Und das freut mich, weil ich bei vielen Großveranstaltungen in aller Welt das wirklich erleben durfte.
Aber das täuscht ja noch nicht über die Brüche innerhalb des Landes hinweg, sowas. Ne? Nach außen geeint, aber im Inneren entzweit sozusagen.
Ja, diese Brüche, die kann man am besten dadurch auch ein Stück mildern, indem man darüber redet. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht, auch speziell hier in Sachsen sehr oft, dass wir über diese Biografiebrüche die Leute haben reden lassen. Was hat das mit mir gemacht? Und schon das drüber reden ist ein Stück therapeutischer Effekt. Ich werde ja ernst genommen. Und das müssten wir uns auch für die nächsten Jahre nicht unbedingt abgewöhnen.
War das auch so ein ausschlaggebender Punkt für Sie zu sagen, ich mache mit bei dem Zeitzeugenbüro in der Bundesstiftung Aufarbeitung?
Ja, ich weiß selber, wie viele Fragen ich hätte meinem Vater noch stellen wollen über Krieg, Gefangenschaft und. Und ich glaube, dass die nächsten Generationen jetzt ein Recht darauf haben, dass wir uns auch mal melden und sagen, wir haben euch was zu erzählen, damit ihr nicht erst diese Fragen habt, wenn wir die Augen zugemacht haben. Ich mache das zum Beispiel, indem ich ganz gerne, das habe ich in diesem Jahr schon in 3 Gymnasien gemacht, diese Schwarz-Weiß-Malereien ein wenig durcheinander bringe und den Schülern sage, die DDR war so und nicht wie ihr vielleicht es nur im Schlechten oder nur im Guten gehört habt. Und wie war es für die, die den Wandel im Jahr 1990 und fortfolgend zu gestalten hatten? Und da kommt großes Staunen, weil man eben darüber nicht Bescheid weiß.
Auch an Sie nochmal die Frage, Frau Lemke, ostdeutsche Identität, gibt es sowas und wenn ja, wie sieht die aus?
Also ich glaube schon, dass es noch sowas gibt. Es ist jetzt gerade erschienen, so die DNA des Ostens, ne? Also da gab es sehr gute auch MDR-Dokumentationen und jetzt haben die so eine Online-Plattform gemacht, wo die ganz viele Interviews mit Menschen aus dem Osten, aus wirklich ganz verschiedenen Generationen gemacht haben. Ich war auch dabei und habe dann mal in die anderen reingehört und das war so spannend, dass ich mir die fast alle angehört habe jetzt, weil das Krasse ist, dass selbst wenn das Menschen sind, die von der sozialen Schicht, vom Alter, von der Herkunft, die von so vielen Dingen entfernt von mir sind, und dann höre ich mir das an und dann sagen die manchmal wörtlich fast das Gleiche, was ich gesagt habe. Und das hat mich echt also geradezu erschüttert, weil mir auch nicht klar war, dass es eben Dinge gibt, die uns doch noch so verbinden. Das hätte ich nicht gedacht. Und eben egal, ob da jemand gesprochen hat, der irgendwie 18 ist oder jemand mit 80. Und da gibt es eben Dinge, die sind, also das sind auch teilweise so kulturelle Sachen, was zum Beispiel mehrere Leute gesagt haben, ist dieses Ding mit, wie geht's dir? Ne? Dass wenn das ist ja eigentlich im Westen so eine Begrüßungsfloskel, das ist wirklich, das sagt auch nichts darüber Ländern, aus. Ne? Ja, das sagt auch nichts darüber aus, ob die jetzt oberflächlicher sind oder nicht. Das ist einfach eine andere Konvention. Aber bei uns ist das noch so drin. Und eben auch bei jüngeren Leuten, das finde ich verrückt, dass eben auch noch jüngere Leute im Osten, die DDR auch nicht kennen, hat also offensichtlich mit der DDR nichts zu tun. Aber wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann erzähle ich dem, wie es mir geht. Und das sind so Dinge, die haben auch manchmal gar nicht mit Politik zu tun. Und auch so tiefe kulturelle Prägungen. Und ich finde auch, man kann ganz entspannt damit umgehen, weil ja Verschiedenartigkeit und Diversität ist doch eigentlich ein Reichtum und wir müssen nicht alle gleich werden. Die Frage ist nur, sind wir alle gleich viel wert? Ist zum Beispiel ein bayerischer Dialekt mehr wert als ein sächsischer und darf der im Fernsehen geredet werden und der sächsische nicht? Es soll beide geben, aber sie müssen sozusagen gleich viel wert sein. Das ist die Frage. Ne? Und ich finde eben, wir dürfen ruhig anders sein. Und es gab ja auch im Osten nicht nur die DDR. Wir haben auch davor schon 1000 Jahre Geschichte gehabt. Und zum Beispiel ist unsere Geschichte slawisch geprägt. Ja? Und wir dürfen einfach auch anders sein.
Herr Pochop, sehen Sie sich als Sachse oder eher als Ostdeutscher oder doch als Deutscher?
Also da ich mal aus Sachsen-Anhalt stamme.
Stimmt, Sie sind ja in Halle geboren, ja. Ah, oh, das sind wir großzügig.
Also im Großen und Ganzen sehe ich mich schon als Deutscher, aber vom Gefühl ist dann doch das Ostdeutsche so, was einen geprägt hat. Ne? Also das Ostdeutsche ist schon...
Trotz aller Erfahrungen, auf die wir dann noch eingehen werden, klar. Bei Ihnen würden Sie sagen, doch, Sie sind Ostdeutscher.
Würde ich schon sagen, ja, genau. Okay. Ich glaube, der Unterschied zwischen Ost und West ist auch natürlich begründet dass das noch in Köpfen bei vielen so drin ist, gerade im Osten ja mehr als im Westen. Das im Westen ist ja alles so weitergegangen, wie es vorher lief. Ne?
Und da hat sich nur die Postleitzahl geändert, hat man früher mal gesagt, ne?
Ja, und das Ampelmännchen. Und im Osten haben sich ja alle Biografien in irgendeiner Form nicht mehr so weiterentwickelt, wie es mal sein sollte. Manche haben das negativ erlebt, ich sehr positiv. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer noch so drin. Also eine Freundin von mir, die jetzt schon 20 Jahre ungefähr in den neuen Bundesländern, also im Osten lebt, aus dem Westen stammt, hat irgendwann mal gesagt, bei uns im Westen war das nie Thema. Ossis, Wessis waren nie Thema. Seitdem ich hier im Osten bin, stoße ich immer wieder da drauf. Und die hat das eben auch so begriffen. Es gab einfach einen Bruch in den Biografien, ne?
Zwei Tage, drei Tage vor dem Feiertag, vor dem 3. Oktober, da feiern wir 35 Jahre Deutsche Einheit und da wollen wir heute ganz persönliche Geschichten zu diesem Thema hören. Und wir haben ja heute bei MDR Sachsen den Mitmischentag und da konnten sich Leute bewerben, um uns bei uns mal hier über die Schultern zu schauen. Und Bedingung war natürlich auch, dass sie was machen sollen. Und ja, Steffen Kleber ist heute bei uns. Er wollte unbedingt zu Dienstags direkt, wollte da mal reingucken. Warum eigentlich Dienstags direkt? Was hat Sie daran gereizt?
Eigentlich ging es darum, um mal über den Biertisch raus was zu sagen.
Über den Biertisch heraus, da sind Sie bei uns genau richtig.
Stammtischbrühen haben wir ja genügend.
Ja.
Und um das geht es eigentlich. Und auf der anderen Seite hat man natürlich eine Biografie. Mhm. Die ist nie nur Sonnenschein gewesen. Mhm. Die war hart. Mhm. Mit vielen Niederlagen. Aber wir sehen ja jetzt eine Situation, wo wir selbst das Positive noch schlecht reden. Mhm. Das kann nicht sein.
Okay, so, jetzt müssen Sie was machen. Nämlich, Sie müssen jetzt ein bisschen was aus Ihrem Leben erzählen. Und vor allen Dingen mit dem Blick auf 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Frage erstmal, was machen Sie eigentlich beruflich oder was haben Sie eigentlich
gemacht? Ich bin Angestellter, muss auch noch eine ganze Weile arbeiten.
Okay. Und zu DDR-Zeiten haben Sie was gemacht?
Wir waren selbst, meine Eltern hatten zwei Einzelhandelsgeschäfte. Mhm. Wir waren in Coswig, Milchkleber.
Ach so, okay. Aber waren die privat oder PGH?
Privat. Als privat. Kommissionshandel war das ja damals.
Okay.
Laut Umsatz war mir der größte Einzelhändler in der DDR im Lebensmittelbereich. Man hat immer versucht, mal uns zu verstaatlichen und dann kommt wieder einer an und sagt, wer macht dann die Arbeit? Wir hatten ja auch Arbeitskräfte dabei. Okay. So, und das musste dann gemacht werden. Und wir haben nach der Wende, haben wir uns mit dem Großhandel gestartet, haben es leider nicht gepackt. Ja. Das muss ich deutlich sagen. Und das nie, dort haben wir sehr viel, sagen wir, Verletzung erlebt auch, oder Enttäuschung, sagen wir mal so, auch von der Justiz, wo dann eben dann die Leute nicht so bestraft worden sind, wie es hätte sein müssen, die sie dort Unterschlagung begangen haben. Aber trotzdem ging es weiter. Und ich kann den Staat nicht verantwortlich machen, auch wenn die Justiz war heillos gefordert in den Jahren. Es waren ja so und so viele Wirtschaftsdelikte dort, die dort nachgegangen waren. Es mag alles sein, aber wir haben dann auch gewisse Gleichgültigkeit erlebt. Das ist natürlich ärgerlich.
Aber Sie haben sich immer wieder aufgerappelt?
Ich war dann lange selbstständiger Handelsvertreter.
Ja.
Und dann bin ich jetzt Angestellter.
Ja.
So, machen noch nebenbei Sport.
Handballtrainer, ne?
Ja, seit September waren es 50 Jahre. Also wir haben mit 14 angefangen. Da gab es einen Ball. Hier ist das Ballnetz, hier sind die Pässe, hier ist der Spielball und hier ist der Hallenschlüssel. Kümmert dich. Die Jungs waren 2 Jahre jünger als ich.
Okay, ja gut, aber da hat man manchmal einen guten Draht, oder?
Ja, aber man muss sich durchsetzen.
Das stimmt,
und es musste auch zu Auswärtsspielen gefahren werden. Und da gab es in Köln keine Halle. Ja. Es wurde nur auswärts gespielt.
Ja. Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, Sie sagen 50 Jahre Handballtraining machen Sie schon. Wie hat sich das verändert? Wie war das zu DDR-Zeiten? Wie war das in der Wendezeit? Und wie war das dann nach der Einheit bis heute?
Ich war ja seit 1980 und dann funktioniert schon, also mit 19 dann funktioniert, haben ein Schul-SSG gebildet, um an die Hallenzeiten ranzukommen, was damals sehr schwierig war. Geht man mal von Dresden aus, die hatten in den 80er-Jahren 5 Sporthallen mit 40 mal 20 Meter Spielfläche, also Handballfeld. Jetzt sind es um die 20, 25, also es hat sich was getan und nur meckern hilft nicht. Und von wegen, wir haben keine Hallenzeiten, dann muss man vielleicht auch mal die Hallenzeiten besser koordinieren. Das ist so. Und klar war, das ist die ganze Diskussion anders rangehen, die Diskussion mit den Kindern, und ist ganz anders geworden. Also der Umgang mit den Kindern. Sagen wir so, das haben wir früher uns vieles nie, da ging es einfach los und dann wurde es gemacht. Heutzutage muss man die Eltern stehen auf der Matte. Ja, also die Eltern sind...
Viel Diskussionsbedarf. Viel,
ja, also du, als Eltern, als Vater oder als Trainer kannst du dort sehr viel... Sagen wir, ist nicht jeder Elternteil dein Freund. Mhm. Ja, und da muss man auch viel wegstecken. Das sind ja alle bessere Handballer als man selber.
Die haben aber viel. Sie sind sozusagen, sie machen was, sie sagen, wir können nicht drum herum reden, wir müssen was tun. Und sie tun das auch ehrenamtlich. Das ist ja,
ja das ehrenamtlich. Ja, ehrenwert. Ja, also wir in Kauswisch fangen mit den 3 bis 4 Jahren schon an. Mhm. Da mische ich noch mit, obwohl es nicht mehr meine Sprache ist. Ja, das geht's. Wir diskutieren darüber, als Beispiel, dass die Kinder sich zu wenig bewegen, Koordinationsprobleme haben. Das muss man erstmal alles, das, bei den 3-4-Jährigen geht es damit los. Mhm. Ja, bis zur B-Jugend jetzt. Mhm. Die B-Jugend trainiere ich jetzt auch noch. Und das ist, jetzt macht Spaß, jetzt kann man auch mal das Wissen, was man dann erlernt hat, auch anwenden. Mhm. Das muss man auch mal deutlich sagen. So, ich habe dann einen Übersetzer mit dabei, in 20 Jahren, da kommt er besser zurecht mit dir noch und erklärt das besser.
Der kann da die Jugendsprache sozusagen.
Ja, genau. Ja. Ist auch besser in der Materie dann drinnen mit den Kindern zu zu sprechen. Ja, und wie gesagt, aber die Erfahrung macht eben da noch vieles und Spaß macht es erstmal. Und dann sieht man immer noch viele Sportfreunde, die noch älter sind als ich und noch aktiv sind, die man schon über 40 Jahre kennt. Mhm. Ja. Und das halt mit der Jugend zu trainieren oder in der Jugend halt fit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und gibt es da Probleme, Nachwuchs zu finden im Handball, beziehungsweise auch bei den Handballtrainern ja dann auch?
Wir müssen mal ich habe mit die Partnerstadt von Kölzbisch ist Ravensburg. Ich habe mich mit einem Ravensburger Trainer unterhalten. Der hat gesagt, wir haben Probleme mit der Jugend, also durch Corona. Mhm. Ich muss sagen, der Zulauf ist nach Corona bedeutend größer geworden bei uns. Mhm. Insgesamt. Um ein Beispiel zu bringen, in der Spielbezirk Sachsen-Mitte vom Handballverband Sachsen haben in der letzten Saison 56 Mannschaften der 7- und 8-Jährigen gespielt. Mini-Handball, die spielen quer, also 4-1 auf dem Spielfeld. So, also Wahnsinn. Mhm. Da, ja. Und es gibt Vereine mit wesentlich besseren Voraussetzungen wie Radebeul oder Weinböhler, die sind mit knapp 400 Mitgliedern.
Mhm, das ist klar.
So, aber wie gesagt, wir haben ein kleineres, engagiertes Mitstreiter. Aber Die Frage ist eben, ist nicht so schon Zeit am Ende.
Ne? Ja, das ist klar. Ne? Jetzt nochmal zurückzukommen auf die Ravensburger, Sie haben es erwähnt, Partnerstadt von Coswig. Wird da über diese deutsche Einheit und diese Unterschiede, die es noch gibt, auch gesprochen oder steht da wirklich dann das Sportliche im Vordergrund?
Das Thema ist, mein Bruder wohnt in Ravensburg und deswegen habe ich noch Kontakt. Wir haben direkt sportlichen Austausch. Wir haben mit Löwesitze, das ist die Partnerstadt von Kosmisch in der Schei. Dort waren wir zum Turnier. Die kommen auch zu unserem Turnier. Mhm. So, und wie gesagt, Löwesitze ist erste Tschechische Liga, die Männer. Mhm. Das Leistungszentrum, also da sind dort noch ein paar andere Sachen und die haben dort 4 Hallen in der kleinen Stadt. Dort ist auch anderes Geld vorhanden. Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch dort ist die Sache und die deutsche Einheit, also ich will nochmal zu dem vorhergehenden Thema von meiner Vorrednerin kommen. Der Unterschied, es gibt Bayern, es gibt Baden-Württemberger, die vertragen sich auch nicht mehr.
Ja. Ach, in Sachen Identität, ja.
Identität. Mhm. Und ich bin Sachse, man hört's. So, es gibt Mecklenburger und wir hatten früher mit den Berlinern auch unsere Rivalität. Mhm. Ja, also das waren die Preußen, ne? Also müssen wir fairerweise sagen. Ja, also die Diskussion gab es auch, weil es natürlich auch viele Verletzungen gebracht hat nach der Wende, beziehungsweise auch jetzt noch, heute stand in der Zeitung, die 5 ostdeutschen Bundesländer haben 25% weniger Verdienst, Durchschnitt verdient. Und das bringt natürlich viel Unwillen, dieselbe Arbeit, teilweise mehr Arbeitszeit. Ne? Mhm. Und dann 25% weniger Verdienst, das ist hartes Brot. Wir diskutieren über Rente, warum wir so unter Mindestanforderungen die Renten liegen. Wenn wir natürlich alle nur Menschen verdienen, dann kommen wir auch mit der Rente nicht hoch. Das wird ein Heidenthema werden, gerade die jetzt, die wie Sie und die mit den nach der Wende, wie sagt man, nicht eine durchgängige Arbeitsbiografie haben.
Gott sei Dank gehöre ich dazu, dass ich sozusagen eine durchgängige Erwerbsbiografie habe. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf Sie. Sie haben gesagt, Sachsen, Preußen, Bayern, Baden-Württemberg. Sie verstehen sich sozusagen eher als Sachse denn als Ostdeutscher?
Ich komme aus dem Osten Deutschland, mit Sicherheit. Ich habe wir haben dort unsere Biografie, unsere Mentalität. Hm. Das ist nun mal ein bisschen anders als im Westen gewesen.
Okay,
Da wurden anders die Anforderungen. Es war nicht der Druck ganz so da auf dem Arbeitsplatz, die Ausbildung klappte und so weiter. Man ging ja einen vorgeprägten Weg. Hm. So, das ist mit Sicherheit, aber ich bin, man hört es richtig da, sagst du das. Kann ich mit Tom Pausen und der Wette Sachsen.
Alles klar, Herr Kleber, erstmal vielen Dank bis hierhin und gehen wir mal weiter jetzt bei unseren Geschichten zu 35 Jahren Deutsche Einheit und gehen wir mal an Herrn Eichhorn das Wort, den Ex-OB von Zwickau, der heute bei uns ist. Sie haben ein Buch geschrieben, Lebenserinnerungen, und das heißt, wer abwartet, hat schon verloren. Ist das Ihr Lebensmotto, Herr Eichhorn?
Es ist das Motto gewesen für nach der Wende, das, was an Arbeit anstand, weil wir ja nicht Leute fragen konnten. Und ich will es nur mal an einem Beispiel erzählen. Unsere Partnerstadt Dortmund, die konnten wir telefonisch ja am Anfang gar nicht erreichen, weil die Telefonverbindungen zwischen Ost und West so wenige waren. Mhm. Und der bei uns noch vorhandene Fernschreiber, den hatten die schon nicht mehr. Wir mussten es einmal in der Woche die Fragen alle sammeln. Dann ist ein Beigeordneter nach Dortmund gefahren mit dem Lada, hat abends die Fragen in der Stadtverwaltung übergeben. Dann haben die Nacht und am nächsten Morgen die Antworten uns gegeben und am nächsten Tag hatten wir die Antworten. Also wir konnten nicht warten nach dem Motto, wir haben ja kein Telefon, wir können ja niemanden fragen. Nein, wir mussten es einfach machen. An diesem kleinen Beispiel war das Motto eigentlich untersetzbar.
Mhm. Sie selbst stammen aus einem christlich geprägten Elternhaus. Sie waren weder Pionier noch hatten Sie Jugendweihe. Und trotzdem sind Sie auf die EOS gegangen damals. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist sicherlich eine glückliche Fügung, dass es da auch Lehrer gab, die sich als Fürsprecher eingesetzt haben. Ich glaube, dass die von uns heute vermutete Allmacht der Staatssicherheit doch nicht in jedem Detail stimmte. An manchen Stellen haben sie sich schon gewaltig reingehängt, auch bei mir, dass ich eben dann als Antwort darauf, dass ich nicht auf Linie war, einer von den Zweien aus dem ganzen Schuljahrgang war, die zur Armee mussten, während die anderen gleich studieren durften. Mhm. Also das merkte man schon, dass da Unterschiede waren, aber ich kann sagen, wenn man mit Leistung und Gradlinigkeit überzeugt hat, konnte man auch als überzeugter Christ durchkommen. Das war keine Garantie. Es gab viele, die haben ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Mir sind die zum Glück erspart geblieben und ich konnte an die Oberschule und habe das dann auch nochmal erlebt, dass ich eine Empfehlung für die TU Dresden für so stark umstrittene Architekturstudium bekommen hatte.
Genau.
Auch das, da waren wir an dem Prüfungstag hunderte Bewerber und es durften nur 60 dann das Studium tatsächlich beginnen. Also da ist auch viel, das kann man als Christ durchaus offen sagen, auch viel Bewahrung dabei.
Und Sie waren ja also, trotz Westverwandtschaft und Ihrer Vorgeschichte auch dann Grenzsoldat. Also war das so der Kompromiss, den man vielleicht auch machen musste, um das Architekturstudium zu kriegen?
Es stand für mich fest, wenn ich zur Armee muss, muss ich dorthin, wo ich eingesetzt werde. Mhm. Und wenn ich mich dort geweigert hätte, dann wäre das Studium sicherlich weg gewesen. Mhm. Aber da kommt schon wieder die Stasi ins Spiel. Man hat mich an die Grenze nach Berlin gestellt, in denselben Abschnitt, wo meine Tante wohnte. Also ich stand in Tempelhof und konnte also das, was ich als junger Bursche bis 61 aus der Besucherperspektive West gesehen hatte, jetzt über die Mauer sehen und bin zum Beispiel auch mal vom Urlaub mit meiner Tante, die zu uns nach Zwickau zu Besuch gekommen war, gemeinsam in Westen fahren. Musste natürlich dann dort melden, da haben die geguckt. Meldet er das? Natürlich, ja, besonderes Vorkommnis. Ich bin zusammen mit meiner Tante aus West-Berlin gewesen. Aber wer geradlinig war, hat natürlich nicht so viele Ansatzpunkte gegeben.
Hm. 1969 sind Sie in die Ost-CDU eingetreten. Warum haben Sie das gemacht?
In mir war klar, wenn ich nach dem Studium eine gute Arbeit machen will, kann ich nicht sagen, ich möchte mit euch als SED nichts zu tun haben. Aber wenn ich gesagt habe, ich gehe in eine andere Partei, in dem Fall eine Blockpartei, waren die Anfechtungen dann mit einmal vorbei. Natürlich, das weiß heute auch keiner mehr, alle Anmeldungen, die die Blockparteien bekommen haben, mussten erst von der SED genehmigt werden. Das ist so ein Beispiel, was zeigte, die haben da schon aufgepasst.
Ja. Und wie war das so in so einer Blockpartei? Wie war da die Arbeit? Was haben Sie da gemacht?
Ich habe nach dem Studium selber den Ortsverein bei uns in Zwickau Marienthal geleitet. Wir haben uns den Alltagsthemen gestellt, die da kamen, und haben natürlich auch die Informationen, die aus Berlin kamen, zu verwerten gehabt. Aber es war ein durchaus wichtiger Austausch, der auch schon wie eine abgeschlossene Gruppe da gewirkt hat, dass man sich in dieser CDU wohlfühlen konnte. Hm. Was sich viele jetzt gar nicht vorstellen können. Das war aber damals so.
Und jetzt wollen wir mal zu der Zeit kommen, was dann nach 1989 passiert ist. Erst in den letzten Monaten der DDR sind Sie ja so richtig aktiv geworden, politisch, von Mai 1990 dann bis 2011 OB von Zwickau. Warum wollten Sie das werden? Oder mussten Sie das werden?
Nein, es ist wirklich eine Geschichte von Zufällen. Im Februar 1990 haben die Dortmunder Parteifreunde der CDU, obwohl das damals nicht opportun war, gefragt, wir wollten mal sehen, wie ticken denn die Ostleute, die Ost-CDUler in unserer Partnerstadt Zwickau. Haben uns 3 Tage in Duderstadt, 1 Tag Marktwirtschaft, 1 Tag ein Tag politisches Leben in dieser Bundesrepublik und 1 Tag Wahlkampf beigebracht. Und dort hat man gesagt, so, und jetzt müsstet ihr aber auch mal erzählen, mit wem ihr die neue Zeit aufbaut. Und ich lag im Bett und am nächsten Morgen zum Frühstück hat man mir gesagt, wir haben uns das mal überlegt, du bist der Einzige, der die Führung übernehmen könnte. Ach, eine große Überraschung. Und ich wusste ja, Zwickau ist eine Arbeiterhochburg immer gewesen, sozialdemokratisch vor dem Krieg. Dachte ich, politische Verantwortung, ja. Und du wirst auch die CDU in den Wahlkampf für die Volkskammerwahl führen und das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Aber was ich nicht ahnen konnte, dass wir das höchste Großstadtwahlergebnis der DDR erreicht haben mit fast 46% für die CDU. Und da konnte ich nicht mehr kneifen. Dann haben die Parteifreunde zu Recht gesagt, und jetzt kandidierst du bitte auch für die Kommunalwahl als Spitzenkandidat. Und dort sah es genau wieder so aus. Und so hat sich das gefügt, dass ich dann nach diesem Wahlergebnis zur Kommunalwahl von der Zwickauer Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde, ohne dass ich mir das jemals in meiner Lebensplanung hätte vornehmen können.
Und dann sind Sie noch über 20 Jahre geblieben, ne?
Nein, 11 Jahre bin ich geblieben. 11 Jahre bis 2001. Und das auch ganz bewusst. Ich habe mir gesagt, was für amerikanische Präsidenten Gesetz ist, nach 2 Legislaturperioden aufzuhören. Das kann für sächsische Bürgermeister nicht falsch sein. Und habe, ohne dass ich einen Plan hatte für die Zeit danach, mich wieder in meinen Beruf als Architekt zurückbegeben. Und dann im Jahr 2005 zusätzlich zur Architektentätigkeit noch eine Firma als Unternehmensberater, die international tätig ist, aufgebaut. Und damit eine völlig andere Perspektive. Und auch für diese Zeit habe ich allen Grund, dankbar zu sein.
Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die OB-Zeit. Wie haben Sie das wahrgenommen damals, den 3.10.? Das hat ja für Sie auch noch eine ganz besondere persönliche Bedeutung, der 3.10.
Ja, ich hatte in der Weihnachtsnacht 1969 verordneterweise Dienst hinter dem VEB Deutsche Schallplatte. Das ist also in unmittelbarer Nähe zwischen dem Brandenburger Tor und dem Reichstag. Und habe den Reichstag so als bedrohliche graue Masse immer gesehen in dieser Nacht und konnte mir natürlich nicht im Entferntesten denken, dass dieses Gebäude für mich nochmal eine Bedeutung haben könnte. Und in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 war ich eingeladen von Lothar de Maizière, und Helmut Kohl hatte bei dem großen Festakt mit dabei zu sein und stand dann auf den Stufen des Reichstags als einziger sächsischer Kommunalvertreter. Und da sind mir nicht nur einmal die Eisschauer über den Rücken gelaufen, weil ich dachte, wenn du jetzt hinter dich guckst, da standst du schon mal vor 20 Jahren. Und damit hat sich das an dem 3. Oktober für mich ganz klar ergeben, jetzt ist die andere Zeit da.
Letzte Woche wurde ja in Zwickau das Kaufhaus Schocken eröffnet. Das ist ja so ein Lebensprojekt von Ihnen gewesen, gleich mehr oder weniger von Anfang an als OB. Warum lag Ihnen das so am Herzen?
Nun, neben vielen anderen großen Projekten, die ich während meiner Amtszeit wirklich noch mit begleiten konnte und die wir auch zum Tag der Sachsen den Sachsen zeigen konnten. Guck mal, wenn eine Stadt sich einig ist und die Politik ordentlich mitspielt, kann man das und das und das und das alles schaffen. Aber das Schockenkaufhaus hatten wir noch nicht geschafft. Und da muss man etwas dazu sagen. Schocken war der viertgrößte Kaufhauskonzern in den 20er, Anfang 30er Jahren in Deutschland. Und die Zentrale war in Zwickau. Und natürlich, wie bei allen jüdischen Unternehmen, ist dann das passiert, was im Dritten Reich passiert ist. Die wurden natürlich dann auch außerhalb ihres Eigentums gesetzt. Und nach der Wende endlich kam dann die Rückforderung. Und dann haben wir alles dran gesetzt. Also ich habe viele Urlaube zusammen mit den ehemaligen Zwickauer Juden in Israel verbracht und habe dort immer die Familie Schocken auch mit besucht. Und nun endlich, nach einem langen Ringen im Jahr 2016 mit meiner Nachfolgerin in Israel beim Besuch, haben wir die Schockenerben überzeugt, jawohl, wir wollen verkaufen. Und dann konnte die Entwicklung losgehen. Und dass das vorige Woche endlich passiert ist, das ist für mich wie nochmal ein Haken für eine ganz, ganz große Aufgabe gewesen.
Das hat ja lange gedauert dann doch.
Ja. Ne? Ja, das ist logisch. Eine Projektentwicklung dauert lange. Fest steht ja, dass man wie überall in den deutschen Großstädten keine Kaufhausimmobilie heute mehr neu errichten würde, sondern da galt es an andere Funktionen neben dem Handel dort mit einzubauen. Und das dauert seine Zeit.
Ja.
Ist auch Verwaltungsteil für den Freistaat und für die Stadt. Aber ich bin froh, dass auch diese große Maßnahme endlich noch gelungen ist.
Ist aber auch so eine Sache, so ein Projekt, was wahrscheinlich in der DDR unmöglich gewesen wäre, oder?
Es wäre völlig unmöglich gewesen, wie ja vieles in der DDR an den begrenzten Möglichkeiten im Finanziellen als auch bei der Materialbereitstellung gescheitert ist. Ich hatte ja das große Glück, als Chefingenieur zu wissen, was man hätte machen können. Und wusste genau, wir können es nicht machen, weil die Basis einfach nicht gegeben ist. Also insofern war die Zeit nach der Wende natürlich auch für mich ein großer Vorteil, dass ich schon wusste aus der Fachliteratur, was für Fehler sollten wir möglichst nicht machen. Und die Ausbildung als Architekt, schon heute zu denken, was übermorgen wird, hat sich natürlich auch gut ausgezahlt.
Neben Ihrer Firma, die Sie nach Ihrer politischen Laufbahn noch gegründet haben, oder zwei Firmen haben Sie ja gesagt, sind Sie Osteuropa sehr verbunden, Deutsch-Polnisch Verein Zwickau e.V. und Verein Partnerschaft zur Ukraine. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wir haben ja auch noch eine tschechische Partnerstadt, Jablonec nad Nisou. Und da ich auch eine Affinität zu slawischen Sprachen habe, ist es mir natürlich ein Bedürfnis, dort zu helfen, wo unbedingt jetzt Hilfe notwendig ist. Also wir haben von Dortmund als Partnerstadt zum Beispiel Unterstützung bekommen und haben das eine Woche später das Gelernte und Erfahrene sofort nach Jablonec gebracht. Und in der Ukraine, da war ich jetzt im Mai mit Hilfsgütern, weil es eben dort notwendig ist und weil ich mir selber auch ein Bild machen wollte, wie lebt es sich in einem Land mit Krieg?
Und in der Demokratiebildung sind Sie auch aktiv. Um das jetzt mal ein bisschen so abzuschließen, welche Gefahren sehen Sie da heute wieder für das Thema Demokratie?
Das
nach
hatten,
35 Jahren Deutsche Einheit.
Ja, das hatten wir schon in den 90er Jahren in der Zeit der Springerstiefel besonders hart in Zwickau zu erleben. Und deshalb haben wir mit der damaligen Gewerkschaftschefin und dem Moderator für die Montagsdemonstrationen die Idee gehabt, wir müssen ein Bündnis für Demokratie und Toleranz in Zwickau gründen, wo alle politischen Parteien vertreten sind. Damals waren das alle demokratische Parteien. Und die dazu bringen, dass mehr miteinander geredet wird und dass die politische Bildung auch dort vorankommt.
Vielen Dank erstmal bis hierhin, Herr Eichhorn. Und bei dem Thema 90er Jahre, Springerstiefelzeit, Frau Lemke hat das vorhin auch schon erwähnt, hier bei uns, dieses Thema. Da kommen wir jetzt mal zu Frau Lemke und ihren persönlichen Erfahrungen vor, während und nach der Wende. Sie arbeitet ja unter anderem als Programmleiterin für Stockfilmfestival Leipzig. Beim Dokumentarfilm Gundermanns Revier führte sie Regie und wie schon erwähnt, 2021 veröffentlichte sie den Roman Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror. Frau Lemke, Sie sind in Spremberg geboren, in Hoyerswerda aufgewachsen, haben in der DDR eine Baufacharbeiterlehre gemacht. Warum haben Sie das damals gemacht als Frau?
Naja, das war in der DDR gar nicht so unüblich und also ich bin einfach nicht zur EOS, ich durfte nicht zur EOS wegen meiner Betragensnote. Also das hat jetzt auch gar nicht über unbedingt, man musste auch gar nicht kirchlich sein, um kein Abitur machen zu dürfen. Und dann gab es halt diese Berufsausbildung mit Abitur und das hat mich auch interessiert und ja, da habe ich das gemacht. Also es war jetzt in der DDR nicht unüblich, ne?
Nee, ist klar. Das war ja auch alles so ein bisschen ziemlich grau und dreckig in Hoyerswerda zu DDR-Zeiten. Ich bin da immer durchgefahren zur Armee. Da war immer dieser gelbe Qualm von Schwarze Pumpe. Dann haben Sie, wie war Ihr Empfinden, dort zu leben in Hoyerswerda? Zu dieser Zeit?
Naja, das beschreibe ich ja in dem Buch. Ich habe es jetzt nicht als grau empfunden. Also das war schon als Kind war das praktisch so ein Aufwachsen wie auf so einem großen Abenteuerspielplatz. Die Stadt ist ja nie wirklich fertig geworden und das war immer Baustelle. Und für Erwachsene war das sicherlich nicht so schön, aber als Kind war das traumhaft. Und in diesem großen Kinderkollektiv, wo eben auch diese bürgerliche Kleinfamilie nicht die große Rolle gespielt hat und dann bin ich in diese Kulturszene reingekommen, die sich eben auch über Gundermann und die Brigade Feuerstein und dann gab es diese Clubszene, die eben wirklich auch in der DDR sehr einzigartig war und irgendwann haben wir alle selber angefangen, schräge Kunst zu machen und Theater gespielt und geschrieben habe ich und also das war eine super kreative Zeit, aber natürlich gab es da auch, je älter man wurde, desto desillusionierter war man und irgendwann durfte ich dann auch studieren und war in Leipzig, und dann hat man noch ganz andere Sachen mitgekriegt.
Genau, Sie haben ja dann Studium der Kulturwissenschaft, Ethnologie und Literatur in Leipzig studiert sozusagen, 87 bis 93. War das so ein bisschen ausschlaggebend, dass Sie vorher schon in dieser Kulturszene aktiv war, die ja doch relativ bunt war in Hoyerswerda?
Die war sehr bunt und ich wollte eigentlich immer schreiben und mir war aber klar, dass ich in der DDR auf keinen Fall irgendwie Journalistik oder sowas oder Journalismus studieren kann. Also das war irgendwie ausgeschlossen, weil man die DDR-Medien, die hab ich da jetzt auch nicht so ernst genommen, was das betraf. Und dann war das irgendwie, schien das ein guter Ausweg. Und aber auch das ging dann nicht sofort mit dem Studium, weil wir da auch Aktionen gemacht haben in Hoyerswerda, die jetzt, also so eine Dada-Soiree, wo es dann danach hieß, dann darfst du jetzt erstmal nicht studieren. Und dann habe ich eben noch 3 Jahre in Hoyerswerda gearbeitet, was aber eigentlich auch eine schöne Zeit war. Und dann konnte ich das in Leipzig studieren. Und das war eben auch so, dass auch die Leute, mit denen ich studiert hatte, die hatten auch alle schon vorher gearbeitet. Also das war, also wenn man in der DDR sowas machen wollte, da ist man nicht so einfach durchmarschiert. Also heute kann man ja Abitur machen und dann studiert man irgendwie. Das war ja nicht so in der DDR, zumindest nicht für diese Studienfächer. Und ich habe das auch immer eigentlich als, also es war zwar irgendwie in dem Moment eine Strafe, aber ich habe es auch immer als sehr bereichernd empfunden, dass man noch viele andere Dinge kennengelernt hat.
Wie haben Sie den Mauerfall dann erlebt? Was hat sich für Sie dadurch verändert und was hat sich dann nochmal mit der Einheit verändert?
Na, insgesamt waren so diese ganze Wendezeit, das war wirklich wahrscheinlich die wildeste und aufregendste Zeit meines gesamten Lebens, wo auf einmal so viel möglich schien. Und in Leipzig, ich glaube, wir haben ein Semester lang eigentlich wirklich überhaupt gar nicht studiert, sondern in jedem Fach mit jeder Dozentin, jedem Dozent wurde diskutiert und da ging es ja auch immer um große gesellschaftliche Entwürfe und also das war, wir haben uns schon auch theoretisch mit Dingen auseinandergesetzt und was weiß ich und dann hat man Adorno gelesen und Horkheimer und ich habe nie wieder eine Zeit erlebt, wo man eigentlich immer von früh bis nachts gesellschaftliche Entwürfe diskutiert hat und zwar sehr ernsthaft diskutiert und das war toll. Und gleichzeitig habe ich natürlich in Hoyerswerda den sehr schnell einsetzenden Niedergang erlebt. Also schon zur Währungsunion 1990 war klar, dass in Schwarze Pumpe die ersten Betriebsteile geschlossen werden. Und das ging dann rasend schnell. Also ich habe das für mein Buch dann nochmal recherchiert. Das kann man sich kaum vorstellen, wie schnell das ging. Und 91, als das Pogrom passierte, da waren im Prinzip in Schwarze Pumpe und in der Stadt schon alle Messen gesungen, ne? Also was so Arbeitsplätze und sowas betrifft. Also das habe ich gleichzeitig zu diesem großen Aufbruch in Leipzig erlebt. Und dann in Leipzig war es dann aber auch recht schnell. Also da kam die Wiedervereinigung und die Tinte war noch gar nicht trocken unter diesem Vertrag. Da sollten unsere gesamten Studienrichtungen abgewickelt werden. Und dann haben wir die Uni besetzt und das war dann auch interessant, wo man nochmal auf eine andere Art so eine Selbstermächtigung gelernt hat. Also ich habe wirklich in der Zeit auch, das eigentlich bei allem Schlimmen, was da passiert ist, war es für mich so eine große Lehre in Selbstermächtigung. Ne? Uni besetzen, mit Minister verhandeln. Und uns ist es eben im Gegensatz zu den meisten Betrieben in der DDR, ist es uns gelungen, unsere Institute zu retten und neu zu gründen. Und bei der Neugründung war ich dann auch dabei. Also das war wahrscheinlich die Zeit in meinem Leben, wo ich das meiste gelernt habe und mit ganz vielen Niederlagen immer verbunden, aber eigentlich ein großes Glück, wenn man gestalten kann.
Sie gelten ja heute als eine der bekanntesten Kritikerinnen westdeutscher Gebaren in den ostdeutschen Bundesländern. Was regt Sie da so auf?
Naja, ich nenne es jetzt immer so eine koloniale Attitüde. Ne? Das bedeutet ja, dass man von der Überlegenheit einer Kultur über die andere ausgeht. Und das geht eben bei Sprache los. Es geht ja nicht darum, dass sich Bayern und Sachsen nicht verstehen. Das ist ja Quatsch. Aber es geht eben darum, welcher Dialekt wird stigmatisiert und welcher nicht. Und wer gilt als demokratiefähig und wer nicht. Und also das sind ja ganz viele Dinge. Und dann gucken wir uns die Besetzung von Leitungspositionen an. Es war ja auch schon die Rede vom Lohnniveau oder wenn man sich sowas anguckt, wie die Erbschaftssteuer, ne, dass im ganzen Osten so viel Erbschaftssteuer gezahlt wird wie in der Stadt Hamburg. Das denke ich mir ja alles nicht aus und das kritisiere ich eigentlich. Das heißt nicht, das betrifft gar nicht jetzt einzelne Personen. Ich habe auch tolle Menschen kennengelernt aus dem Westen, die jetzt im Osten sind. Also da geht es um Strukturen, da geht es eben um so eine bestimmte Art zu herrschen eigentlich.
Aber ist es nicht auf der anderen Seite auch so, dass man dass viele Ostdeutsche vielleicht auch die Opferrolle zu stark angenommen haben?
Naja, das ist immer so ein Totschlagargument, ne? Dann kommt der Jammer-Ossi, das ist ja...
Na, jammern kann man ja mal, das ist ja in Ordnung.
Naja, was heißt jammern kann man mal? Eine Demokratie, also es wurde erst auch gesagt, wir dürfen nicht aufhören zu sprechen und Dinge zu erzählen und eben dazu gehört das Zuhören und Dinge aussprechen und kritisch in die Welt blicken wäre ja eigentlich der erste Schritt, die Dinge zu verbessern und wo ich Ihnen recht geben muss, was ich tatsächlich oft vermisse, ist genau dieses dann auch bereit sein zu gestalten. Also irgendwie ist das auch verloren gegangen. Das ist auch wirklich eine Entwicklung, die ich auch mit großer Sorge betrachte. Dieses, die da oben und man sagen kann, ja, aber du kannst zumindest in deiner Stadt kannst du gestalten. Ne? Also das sage ich immer.
Die Demokratie Gefühl, annehmen. Ne?
Ja, genau. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich jetzt in der Bundespolitik bestimmt nicht viel bewegen kann, außer mit meiner Wahlstimme. Aber ich kann in meiner Kommune mit Sicherheit was bewegen. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich tatsächlich auch ein bisschen aktives sich einbringen vermisse.
Ja. Naja, und Sie schreiben ja Bücher und machen Filme und wollen damit auch beim Verstehen helfen, woher wir eigentlich kommen und was wir eigentlich sind. Ne? Das ist ja auch ein Beitrag, wenn man so will.
Definitiv, weil ich bin wirklich ganz viel unterwegs mit beiden Filmen, die ich gemacht habe und mit dem Buch. Und das, also man könnte fast sagen, das sind ganz oft sozusagen Sternstunden der Demokratie, weil dort sitzen Menschen und das geht eben gut über Kunst. Man guckt sich gemeinsam was an oder hört sich eine Lesung an und dann kann man erst mal über das reden, was man da gesehen und gehört hat. Und dann kommen aber immer die eigenen Geschichten der Menschen. Und das ist immer, also das ist wirklich immer auch ganz bewegend, egal ob ich im Osten oder im Westen bin. Im Westen sind die immer ganz erstaunt. Die hören da was die noch nie gehört haben tatsächlich, weil eben wirklich das Interesse und das Wissen auch über den Osten, das ist im Westen wirklich erschreckend gering. Den Vorwurf muss man denen wirklich machen. Hat auch was mit den Medien zu tun. Und im Osten ist es eben so, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Was ganz wichtig ist, dass man sich gesehen fühlt. Mhm. Und dann, das hat ja auch sowas, so einen therapeutischen Aspekt, wenn man sich gesehen fühlt, dann kann man zum Beispiel auch darüber reden, über Punkte, wo man sich vielleicht schuldig gemacht hat. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir über das Pogrom in Hoyerswerda reden, bin ich der Meinung, da haben wir uns schuldig gemacht. Und und diese Schuld muss man auch annehmen. Aber die kann man eigentlich nur annehmen, wenn man sich auch als Mensch gesehen fühlt. Das ist wie in der Therapie. Und das funktioniert über Kunst sehr, sehr gut.
Sie leben ja heute zeitweilig noch in Hoyerswerda. Mhm. Meinen Sie, dass sich da was verändert hat in den letzten 35 Jahren?
Naja, da hat sich alles verändert. Da sind vor allen Dingen kaum noch Leute. Also da sind 50.000 Leute weggegangen bei einer Einwohnerzahl von, was weiß ich, 72.000. Mhm. Also knapp 50.000 sind weg, direkt in der Kernstadt. Da ist die Bevölkerung heute extrem überaltert. Da fehlt wie im gesamten Osten eine gesamte, wo ich sagen würde, so eine Trägerschicht, so eine bildungsbürgerliche Schicht und auch eine Schicht, die so Trägerin bestimmter liberaler, demokratischer Werte ist, hat auch was mit Männerüberschuss, Bildungsstand, also die ganzen Probleme sind dort, die findet man dort und die Hälfte der Stadt ist abgerissen. Aber was sich dort auch getan hat, ist, dass es jetzt eine Zivilgesellschaft gibt. Also es gibt auch viele Dinge auf der Habenseite. Und ich denke, so ein Pogrom, dem die Stadt damals tatenlos zugesehen hat, das kann ich mir heute so nicht mehr vorstellen, weil es Leute gibt, die sich da vorstellen würden, die auch organisiert sind. Da ist schon auch viel sozusagen politische Bildung und sowas passiert, also auch viele gute Sachen passiert, aber jetzt gerade erlebt man natürlich wieder so Dinge, die mich dann doch wieder in die 90er Jahre zurückversetzen, dass es wirklich auch wieder so eine rechte Szene gibt, die auch äußerlich sichtbar ist und auch eine ganz andere Gewaltbereitschaft, also das erlebe ich auch mit Sorge, nachdem ich viele Jahre der Meinung war, das ist hier, also zumindest dieses Problem werden wir in Hoyerswerda nicht mehr haben. Sowas wie Rechtsextremismus und so, und da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
Gibt es in diesem Sinne vielleicht auch neue Projekte, Buch oder Film, also was jetzt Demokratie
Sicherung angeht oder vielleicht auch DDR-Aufarbeitung, ostdeutsche Identität?
Na, ich mache jetzt einen Film, wo ich mich sozusagen, da geht es mal nicht um die Vergangenheit, und also schon um die Gegenwart, aber da geht es eigentlich um die Zukunft. Da begleite ich ein großes Strukturwandelprojekt. Also das ist ja wirklich unser großes Glück, dass wir da so viel auch materielle Zuwendung bekommen. Und es wird ein riesiges internationales Forschungszentrum bei uns gebaut, wo es um Astrophysik geht, wo wir sozusagen jetzt endlich doch noch alle Kosmologen werden können. Und das begleite ich. Und da geht es aber eben wirklich um die Frage, bewältigen wir diesen Wandel? Weil der wird nur gelingen, wenn wir weltoffen sind und wenn wir Diversität aushalten können. Und das fällt den Menschen bei uns schwer. Es ist wirklich so. Und das ist jetzt die Frage, werden wir das schaffen? Und das begleite ich mit meinem Film und da denke ich schon auch, dass der Film dann auch was bewirken kann.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal die Frage an alle. Ist das für viele Ostdeutsche möglicherweise alles jetzt auch in Summe zu viel Transformation? Also Wende, Einheit, Klimawende, Energiewende, Wirtschaftswende. Ist das vielleicht wirklich eine Wende, eine Transformation zu viel, Herr Eichhorn, aus Ihrer Sicht?
Ich denke, das beutelt schon einige ganz gewaltig. Und die Verantwortung tragen, die können es ja auch kaum selber noch ertragen, was alles an neuen Herausforderungen immer wartet. Und die wollen ja trotzdem bewältigt sein, weil ja die Leute, die sich mit dieser Gestaltung nicht auseinandersetzen müssen, Ergebnisse erwarten. Und da sollte man manchmal fragen, wie die Verantwortung haben, damit umgehen. Also ich möchte nicht Bundes- und Landespolitiker sein und dann dastehen. Auf die Frage habe ich auch keine Antworten.
Herr Kleber, vielleicht aus Ihrer Sicht die Frage, ist das vielleicht zu viel für ein Leben? Zu viel Transformation, zu viel Wende?
Formulieren. Wilhelm, der letzte Kaiser von Deutschland hat noch gesagt, das Auto wird sich nicht durchsetzen. Das setzt es auf Pferd. Mhm. Wir hatten 1991, wo wir technischen Fortschritt, wo wir ein Faxgerät hatten. Mhm. Heute ist das schon Mittelalter. Das ist überrollt uns. In den letzten 30 Jahren haben sich die Technik dermaßen gewandelt. Wo man dann auch irgendwo sich auf den Posten wieder zurückbeziehen will, das sicher aussieht. Wir sehen es ja mit dem Auto, mit dem Elektroauto. Vor 20 Jahren hat man uns gesagt, der Motor braucht bloß noch 200 Teile dann. Denkt dran, no? Die Arbeitsplätze. Jetzt überrollt es uns.
Naja.
No? Und wir können ja nicht den Schritt zurückgehen und sagen, wir tun uns das Elektroauto nicht an. Dann kommen die Chinesen und die fackeln die lange. Die überrollen uns hier. Ne? Also die Frage, wir müssen uns einfach immer wieder diesen technischen Fortschritt stellen, so, dass das nicht mehr jeder mitmachen kann, dass man dann mal in einem Alter, in einem Bereich ist, wo man sagt,
man ist müde.
Ich bin jetzt Rentner, ich tue jetzt nicht mehr hier zum Mond fliegen. Ne? Also das ist ja ganz normal. Aber wir müssen gerade die Generation bis 50, die können sich noch so viel bewegen. Und sich dort beim iPhone machen ja alle mit. Das können sie alle. Und dann wollen wir uns dort einen Schritt zurückgehen. Warum das? Sagen wir mal, die Welt wird spannend.
Die Welt wird spannend. Das ist
die Zukunft. Und ich würde gerne das noch erleben in 20, 30 Jahren, was alles noch entwickelt wird bis dahin. Ob ich das alles noch mitmache, ist die andere Frage.
Aber Sie sind offen sozusagen für Transformation aller Art, wenn ich das so höre. Gerald Prochop ist zugeschaltet aus Torgau. Er ist Punker gewesen zu DDR-Zeiten. Sind Sie heute noch in der Punk-Szene aktiv?
Ich bin in gewissem Sinne schon noch in der Punk-Szene aktiv, weil ich auch noch in der Band spiele, genau.
Okay, alles klar. Sie sagen, Punker seien zu DDR-Zeiten freier gewesen als alle anderen. Es war die intensivste Zeit meines Lebens. Das müssen Sie uns jetzt mal bitte erklären.
Ja, als Punk war man sozusagen den ganzen Repressionen des Staates ausgesetzt.
Ja, eben.
Erich Mielke hat ja Mitte 1983 mit diesem Befehl Härte gegen Punk so eine Ära eingeleitet, die wirklich Punks als vogelfrei erklärte. Und trotzdem sage ich, dass wir uns freier fühlten. Das ist, wir haben halt ganz viele Wege gefunden, die ein normaler Mensch, also jemand, der nicht in dieser Szene war, will ich damit sagen, sich, glaube ich, gar nicht hätte erträumen lassen können, dass sowas also dass man sowas kann. Ne? Also zum Beispiel einige Beispiele, Hausbesetzung. Ne? In der DDR, um eine Wohnung zu bekommen, musste man sich ja bei der Wohnraumvergabestelle anmelden, als Jugendlicher, wenn man das wollte. Natürlich war es nicht möglich, eine Wohnung zu bekommen. Zumindest die ersten 20 Jahre wahrscheinlich nicht, oder 15. Also man war frisch verheiratet und hat ein Kind bekommen oder war staatssicherheitsaffin und so weiter. Wir haben eben einfach besetzt. Ne? Also ich hatte dann eben auch schon mit 18 meine erste Hausbesetzung durch, Wohnungsbesetzung, es waren stille Besetzungen. Ja, und so, keiner hat kapiert, dass, auf die Idee kam gar keiner, dass wir besetzt haben. Ne? Also alle haben sich
gewundert. Das hat niemand gemerkt, oder wie?
Nee, wir haben natürlich kein Transparent rausgehangen besetzt, sondern das waren stille Besetzungen.
Okay.
Und ja, die Nachbarn im Haus haben sich zwar ein bisschen gewundert, warum haben jetzt so Jugendliche hier eine Wohnung, aber soweit ging der Gedankensprung gar nicht, dass man sowas sich trauen könnte. Ne? Oder zum Beispiel Konzerte, Punkkonzerte an sich waren ja in der DDR verboten, konnten nur im Schutzraum der evangelischen Kirche stattfinden. Und das auch nur, wenn in bestimmten Städten ein widerständischer Pfarrer im Rahmen der offenen Arbeit sowas unterstützte. Und da hatten wir in Halle auch ziemlich Glück durch unseren Pfarrer Siegfried Neher, dass wir in der Christuskirche quasi ziemlich frei walten konnten. Ja, und wie gesagt, normalerweise waren solche Konzerte ja überhaupt nicht möglich, weil ja die Punkbands auch keine Einstufungen wollten und hatten. Also wenn sie gewollt hätten, hätten sie auch keine gekriegt damals. Und wir haben es einfach geschafft, im Rahmen der evangelischen Kirche Konzerte zu veranstalten, die im Endeffekt immer größer wurden. Am Anfang waren ja immer nur so 10 oder 20 Leute da und irgendwann, zum Beispiel 1988, das Erlöser Frühlingsfest, da waren wir schon 2800. Und das, wie gesagt, ohne dass es eigentlich erlaubt war. Ja, wie gesagt, wir haben ganz viele also Sachen umsetzen können oder zum Beispiel Wehrdienstverweigerung. Ich und viele meiner Freunde haben sich entschieden, den Wehrdienst total zu verweigern und haben es dann einfach durchgezogen. Na, in der DDR standen da ja, wenn ich mich recht erinnere, 3 Jahre Haft drauf für Wehrdienstverweigerung. Und ich habe mich aber auch nicht damit abfinden können, zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Bausoldat, was ja so eine Art Ersatzdienst gewesen wäre, durchzuziehen. Ja. Auch da wäre man ja schon als Staatsfeind gehandelt worden. Und ich weiß, dass in Buna, in Leuna, die Bausoldaten teils eingesetzt wurden am Karbidofen mit giftigen Chemikalien arbeiten. Es kam für mich überhaupt nicht in die Frage, mit irgendeiner Uniform rumzurennen, auch wenn da ein Spaten auf diesem Schulterstück da gewesen wäre. Also, und wir haben es geschafft. Also ich habe verweigert und
aber jetzt mal die Frage, also stille Hausbesetzung, Punkkonzerte, Friedensdemos, Wehrdienst verweigert, wie oft hatten Sie Besuch von der Stasi?
Das kann ich nicht mehr zählen, also es ist auf jeden Fall mehr als 100 Mal.
Und mit,
also nicht nur Besuch von der Stasi, sondern auch Zuführung und nicht nur Stasi, Volkspolizei, so Transportpolizei.
Ja. Und Ihr Beruf Funkmechaniker, den Sie ja mal gelernt haben, da war dann auch nichts mehr?
Nee, genau, Funkmechaniker habe ich mal gelernt. Ich habe zwischenzeitlich auch ein anerkanntes Berufsverbot, was rehabilitiert wurde von 84 bis 89, ist das anerkannt aufgrund von meinen Aktenlagen. Ja, also als Punk in der DDR durftest du nicht in solchen vernünftigen Jobs arbeiten, sondern du führtest sozusagen ein Leben als Hilfsarbeiter und musstest da immer dich von Hilfsarbeiterjob zu von Hilfsarbeiterjob hangeln. Zum Beispiel war ich dann mal sowas wie Mitarbeiter der Zentralspüle, gibt es heutzutage nicht mehr, aber es gibt es doch noch. Das war der DDR-Begriff für Tellerwäscher. Oder ich war auch Gasleuchtenwärter eine Zeit lang. Das ist, waren Gaslaternenanzünder. Also ich bin mit so einem Stab in der Hand von Laterne zu Laterne wie im Mittelalterfilm gelaufen und habe in Halle Kreuwitz die Gaslaternen an- und ausgemacht und solche Sachen. Na, und selbst in diesen Hilfsarbeiterjobs durfte ich teils nicht fest eingestellt werden. Zum Beispiel war ich mal Aufsichtskraft in der Moritzburg-Galerie und kam da unheimlich gut mit den ganzen älteren Damen, also die ganzen Omis, die da sonst gearbeitet haben, zurecht, die häkelten den ganzen Tag und ich wollte unbedingt Netzhemde, Netzhemd und gab es ja nicht so zu kaufen, ne? Und da habe ich gedacht, das ist ja meine Chance und habe mir von den Omas dann sozusagen das Häkeln zeigen lassen, saß immer mit denen dann in der Runde, habe gehäkelt und der Chef, der fand das so cool, wie toll ich mit diesen älteren Damen klarkam. Und hat dann gesagt, ich würde sie auch fest einstellen. Da habe ich gesagt, ich würde auch fest angestellt werden wollen. Ich durfte nämlich immer nur stundenweise dort arbeiten. Und zwei Tage später kam der zu mir und sagte, die Staatssicherheit hat mir untersagt, ich darf sie nicht fest einstellen. Und
in Haft waren Sie ja auch, ne?
In Haft war ich auch, ja. Und zwar das erste Mal 1983, da war ich aber nur in U-Haft. Der Hintergrund war der, dass ich in Berlin so als Jugendlicher, so im jugendlichen Leichtsinn, bin ich nach Berlin gefahren, weil ich gehört habe, da soll so eine Menschenkette zwischen der sowjetischen und amerikanischen Botschaft gebildet werden. Und in meinem Kopf schwirrte dann so ein bisschen, da lernt man vielleicht Leute kennen, die auch einen Wehrdienst total verweigern wollten. Weil ich wollte schon immer nicht... Also das war was ganz Wichtiges für mich, nicht zur Armee zu müssen. Ich habe auch Wehrkundeunterricht boykottiert, in dem ich nicht Handgranaten weitwurf mitgemacht habe und auch nicht geschossen habe. Da bin ich immer ganz gut durchgekommen, aber da bin ich nicht gut durchgekommen dann in Berlin. Also ich war kaum aus dem Bahnhof raus. Schon war ich umringt von 6 Stasi-Leuten und... Ja, saß dann in Stasi-U-Haft, erst in Berlin, dann in Halle. Da bin ich aber nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. 1987, am 7. Oktober, dem 38. DDR-Geburtstag, wurde ich dann richtig inhaftiert, sehr symbolträchtig. Kam sofort in U-Haft, in eine Isolationszelle für mehrere Wochen und bin dann mit frei erfundenen Anschuldigungen, verurteilt worden, öffentliche Herabwürdigung, Beleidigung und Verleumdung des Staates wurde mir vorgeworfen. Allerdings auch erst nach ein paar Wochen Einzelhaft. Vorher haben sie nichts gefunden, was sie mir anhängen können. Und in meinen Stasi-Akten konnte ich zwischenzeitlich lesen, dass ein Vierteljahr vor meiner Inhaftierung schon drin steht, wie lange man mich inhaftieren wird. Und selbst die Paragraphen standen da schon drin, also bevor ich das überhaupt gemacht haben soll. Und ja, dann bin ich halt verurteilt worden in einer Art Gerichtsprozess, was auch dieses Namens nicht würdig ist. Gerichtsprozess kann man das also wirklich nicht nennen. Das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie bei politischen Prozessen üblich. Aus meinen Stasi-Akten weiß ich zwischenzeitlich, dass es war eigentlich so eine Stasi-Veranstaltung. Ne? Der Richter war ein Stasi-Mann und der Anwalt war ein Stasi-Mann. Die Zeugen waren 2 Stasi-Leute und 2 Volkspolizisten. Und die haben immer gesagt, der hat am 7. Oktober in der Öffentlichkeit gesagt, das kann man nur bei Honecker machen. Honeckers Knüppelgarde und scheiß Staat, die 3 Sachen soll ich halt gesagt haben. Und die 3 weiteren Zeugen haben aber gesagt, ich habe es auch gehört, ich auch. Ich durfte keine Zeugen zulassen. Die einzige Verteidigung in Anführungsstrichen, die kam, war, dass der Anwalt, während dass der Richter daneben stand, im Gerichtssaal zu mir sagte, du wirst ja eh verurteilt, wenn du alles zugibst, kriegst du nicht so lange, was machen wir denn? Ja, was habe ich dann gemacht? Ich wollte auch nicht zugeben, was ich nicht gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern und bin dann halt verurteilt worden. Und wie gesagt, zu dem Strafmaß, was ein Vierteljahr, bevor man mich überhaupt inhaftiert hat, schon feststand. Als Strafmaß in meinen Stasi-Akten steht.
Ja. Sie sind auch anerkannter politischer Häftling, ne? Im Nachhinein, wie reagieren da junge Menschen, Schüler auf solche Geschichten, die ja eigentlich vor noch gar nicht so langer Zeit stattgefunden haben, wenn Sie die erzählen?
Ja, ich habe ja meine Geschichte in dem Buch Untergrund war Strategie, Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression niedergeschrieben und bin mit diesem Buch sehr viel auf Lesetour und auch an Schulen unterwegs und ich glaube, das berührt schon ziemlich. Ne? Viele Jugendliche hören sowas natürlich zum ersten Mal und Es ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, als wenn man sowas in einem Buch liest. Ne? Also wenn man jemand gegenüber sitzt, der dann seine Geschichte erzählt, also nachempfinden wird es niemand können, aber ich glaube, ich bewirke ein bisschen was. Also diese Ostverherrlichung sozusagen ein bisschen aufzuweichen, die zurzeit ja so sehr präsent ist, ne? Wenn Jugendliche mit Ostdeutschland fahren, mit DDR fahren, Ostdeutschland krönen, durch die Straße laufen, zwischendurch noch eine Reichskriegsflagge, erinnert mich natürlich nicht nur an die DDR, sondern eben auch an die Baseballschlägerjahre, war ja jetzt schon mehrfach Thema.
Ja.
Das ist schon, ich finde das schon ziemlich bedrohlich und auch, auch ein bisschen traurig, dass sowas jetzt wieder anfängt. Ne?
Sie sind dann kurz vor der Friedlichen Revolution ausgereist, war das die Befreiung für Sie?
Das war für mich natürlich eine Befreiung, weil ich hatte ja immer noch diese drohende Haftgeschichte in meinem Hinterkopf, dass ich wegen totaler Wehrdienstverweigerung inhaftiert werden würde irgendwann mal. Und überhaupt, von uns saß ja immer irgendjemand im Gefängnis. Also wenn du Punk in der DDR warst, war das ein normaler Weg, dass du irgendwann da landest. Ne? Und für mich wäre das sicherlich irgendwann wieder so passiert. Insbesondere auch, weil ich mich nach meiner Haftentlassung dann wirklich auch politisch betätigt habe. Vorher habe ich ja mich politisch überhaupt nicht betätigt. Das war, ich wollte halt so rumlaufen, wie ich rumlaufen wollte und zum Konzert gehen. Das war ja so, das war das, was ich machen wollte. Ich habe auch mal ein Konzert mit organisiert in der Kirche und das war es schon. Ne? Danach hatten sie es dann bei mir auch geschafft. Ich war dann der Staatsfeind, der in mich rein interpretiert wurde vorher. Das war ich dann nach der Haftzeit und dann habe ich mich auch mit allen möglichen Mitteln gegen dieses Land gewehrt, also mit Mitteln, die für mich umsetzbar waren, mit Protesterklärungen, Eingaben, ich habe in der Untergrundzeitung mitgeschrieben, in dem Morningstar, da durfte natürlich auch niemand so richtig wissen, wer da mitschreibt, hatte ich immer eine Kontaktperson nur, falls wir auffliegen, habe Solidaritätskonzerte für verfolgte Punks in Dresden mit organisiert und so weiter und so fort, also da hatten sie es dann auch geschafft.
Also in den Westen gegangen, dann erstmal viel gereist, Europa, Asien, war das so eine Sehnsucht, die Sie in sich hatten auch?
Das war definitiv so eine Sehnsucht nach Freiheit, also auch das Reisen wollen, ne? Also in der DDR war es ja nur einfach nicht möglich zu reisen, beziehungsweise in der Tschechoslowakei, das einzige Land.
Es war begrenzt, sagen wir es so.
Ja, es war begrenzt. Für mich war es auf zwei Länder begrenzt, Tschechoslowakei.
Ja, ja.
Wenn sie einen über die Grenze ließen, oft haben sie ihn ja auch aus dem Zug rausgeholt. Und Ungarn, Bulgarien, Rumänien war auf meiner sogenannten Anlage für den visafreien Reiseverkehr, die man ja brauchte, immer durchgestrichen. Ungarn war am Anfang auch durchgestrichen, also es wurde immer abgelehnt am Anfang. Und ich habe immer ein halbes Jahr gekämpft, bis ich dann, also richtig mit Eingaben bis zu Honecker und sowas. Und nach einem halben Jahr hatte ich tatsächlich auch immer diese Anlage für den visafreien Reiseverkehr. Und ja, im Westen plötzlich konnte ich fahren, wohin ich wollte. Ne? Also erst habe ich mir den Westeuropa angeguckt. Dann irgendwann war ich dann sehr lange und sehr viel in Asien unterwegs. Und ja, macht das auch bis jetzt noch. Also das ist für mich ganz wichtig, das Reisen.
Die Brandenburger Ostbeauftragte Maria Norke, die hat gesagt, Menschen, in denen in der Diktatur politisches Unrecht widerfahren ist, würden heute noch schwer daran tragen, dass ihr Leid in der Gesellschaft so wenig wahrgenommen wird. Würden Sie das unterschreiben?
Das würde ich unterschreiben, ja. Also die Traumatisierungen, die dort entstanden sind, werden kaum akzeptiert in der Bevölkerung, auch nicht von den Behörden. Ne? Die jetzigen Behörden können damit nicht viel anfangen, können das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich arbeite ja auch mit vielen anderen Zeitzeugen zusammen. Und das sind Schicksale, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und es gibt auch ganz viele, gerade aus der Subkulturszene und aus der Punkszene, ganz viele Menschen, die nicht rehabilitiert sind, weil die Rehabilitierung immer aus Tätersicht passiert. Also aus Tätersicht meine ich, die Aktenlage ist aus Tätersicht. Und wenn da drinnen steht, der hat das und das gemacht, obwohl es frei erfunden ist, war übrigens bei mir am Anfang auch, dass abgelehnt wurde, dann heißt das, öffentliche Herabwürdigung, Beleidigung gibt es doch bei uns auch. Mir haben sie den Satz damals gesagt.
Da wird schon was dran sein.
Ja, nee, einen anderen Satz, der ein Punk in mir wieder rausgekitzelt hatte.
Ach so.
Die haben zu mir gesagt, hier, hätten sie jetzt ein paar Arbeitsstunden gekriegt, da saßen sie im Gefängnis. Und der Mensch, der da saß, wusste nicht, was der sagte. Der wusste nicht, was es bedeutet, in einem DDR-Gefängnis zu sitzen, in einer Isolationszelle ohne einen Einrichtungsgegenstand, ohne wochenlang in so einer Isolationszelle, ohne Buch, ohne einen Gegenstand. Ne? Ich hatte der einzige Einrichtungsgegenstand, also auch ohne Zeit oder irgendwas, ne? Keine Uhr, nichts. Und der einzige Einrichtungsgegenstand in meiner Isolationszelle war tatsächlich ein Brett. Das Brett war an der Wand gekettet. Und nachts kam immer so ein Typ rein und hat da ein Schloss aufgeschlossen und dann wurde dieses Brett runtergeklappt und das war tatsächlich dann das Bett, wo ich dann liegen musste. Und dann wurde es wieder hochgeklappt früh und dann musste ich wieder stehen. Und das, wie gesagt, wochenlang. In meinem Buch steht immer noch, dass ich 16 Tage da drin war. Ich habe neue Akten bekommen, woraus ersichtlich ist, dass ich 6 Wochen in so einer Isolationszelle war. Ja, und das wurde ja auch danach nicht besser. Später in einer Langstrafzelle mit 16 Menschen, also mit 16 Strafgefangenen, wo ein Großteil Mörder war. Und dann in der nächsten Haftanstalt mit 32 inhaftiert. Und das kann sich keiner vorstellen, wie die Situation da drin war. Und dann, wie gesagt, kriegt man den Satz, hier hätten sie ein paar Arbeitsstunden gekriegt. Und daraufhin habe ich eigentlich angefangen, diese Zeitzeugenarbeit auch anzufangen, beziehungsweise erst angefangen zu recherchieren. Ne? Das war ja erst im Jahr 2011, als ich die Rehabilitierung beantragt habe. Und dann habe ich angefangen, meine Akten durchzustudieren und Leute von damals aufzusuchen. Und dann habe ich erst dieses Perfide, dieser Diktatur erkannt. Das habe ich vorher war das für mich so das Leben. Ich hab mich damit nicht mehr beschäftigt, es hat mich nicht interessiert. Das Land gab es nicht mehr. Wir haben in irgendeiner Form gewonnen, so habe ich das gesehen. Trotz auch aller Widrigkeiten, die danach so passiert sind. Aber wir haben gewonnen und ich dachte ja auch damals, die Welt wird eine bessere. Das Böse gibt es nicht mehr. Aber ja, wenn man sich die Welt jetzt anguckt, mit den ganzen Kriegen und so, das ist so eine Sache, die sich nicht ganz erfüllt hat, leider.
An dieser Stelle müssten wir so langsam mal auf die Zielgerade kommen. Deswegen würde ich jetzt noch mal eine kleine Abschlussfrage stellen an alle. Und zwar, wenn Sie der deutschen Einheit ein Bild oder ein Symbol geben müssten, jetzt nach 35 Jahren, welches wäre das? Herr Eichhorn, was würden Sie für ein Symbol wählen?
Ich würde eine Brücke wählen, über die einige schon ganz unbeschadet gekommen sind und einige, die fremdeln noch mit dem Gehen über diese Brücke. Und das muss man auch verstehen. Aber die Brücke ist für mich so, dass, weil ich das Görlitz vor Augen habe, wie lange selbst die DDR-Bürger nicht über die Brücke nach Polen gehen konnten und die Polen nicht rübergekommen sind. Da war eine Brücke da, aber sie war nicht benutzbar. Und die deutsche Einheit ist eine Brücke, die wir benutzen können und auch benutzen sollten.
Und Herr Pochop vielleicht, was würden Sie sagen, welches Symbol würden Sie der deutschen Einheit geben oder ja, welches Bild?
Ja, ich würde mir wünschen, dass es die Weltoffenheit wäre. Ich weiß nicht, welches Symbol es dafür gäbe, aber ich glaube, ich würde eher einen Geldschein wählen, weil ganz einfach die Leute damals unheimlich schnell das Geld gewählt haben, anstatt zu verhandeln. Also unsere Idee war ja damals, ein besseres Land zu schaffen. Ne? Die positiven Seiten des Kapitalismus mit den positiven Seiten des Sozialismus zu vereinen, das war so nach dem Mauerfall eigentlich so bei ganz vielen die Utopie. Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Man wird es nie erfahren, ob es funktioniert hätte. Aber zwischenzeitlich ist nun einfach alles sehr gelddominierend, was was eben doch ein bisschen nicht so schön ist.
Und noch die Frage an Steffen Kleber aus Coswig. Was würden Sie sagen?
Ich könnte jetzt am längsten nachdenken. Es ist schwierig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, die Wappen der 16 Bundesländer, die noch nie zusammengefügt worden sind.
Okay, ja, gut. Darüber lässt sich diskutieren.
Die Brücke ist auch eine gute Idee.
Alles klar.
Die hat er mir schon genommen.
Vielen Dank für diese persönlichen Geschichten zu 35 Jahren Deutsche Einheit. Das ist alles, wie wir gerade jetzt auch gesehen haben, noch lange nicht auserzählt. Vielen Dank an meine Gäste heute Abend, an Rainer Eichhorn, Gerald Pochop, Grit Lemke und Steffen Kleber aus Coswig.
Das waren ja wirklich richtig zu Herzen gehende, spannende, interessante Geschichten heute zum Thema 35 Jahre Deutsche Einheit und eben auch 36 Jahre Wende in der DDR, weil das gehört ja auch alles zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und diese Geschichten, die sind auch ganz wichtig für Bildung und Forschung. Da geht es eben nicht immer nur um Akten, um Dokumente, um Namen, um Zahlen. Und die Bundesstiftung Aufarbeitung, die setzt genau aus diesem Grund auch auf Zeitzeugen zum Thema DDR-Zeit, Wende und Einheit, gerade auch in der Bildungsarbeit. Und deswegen habe ich Katharina Hochmuth mal angerufen. Sie leitet den Bereich schulische Bildungsarbeit bei der Bundesstiftung Aufarbeitung. Und zu diesem Bereich gehört auch das Zeitzeugenbüro. Hallo, Frau Hochmuth.
Schönen guten Tag.
Zeitzeugenbüro, ist das schon so weit, dass man jetzt in Sachen DDR-Geschichte, Wendegeschichten schon auf Zeitzeugen setzen muss, so wie bei der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder des Nazismus?
Wir haben schon immer auf die Zusammenarbeit mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesetzt, weil das einfach eine tolle Möglichkeit ist, die Geschichte der deutschen Teilung und Einheit persönlich, biografisch und vor allen Dingen auch mit verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Geschichten hören und dass wir sie auch erhalten und sichern und dass diese Menschen, diese Zeitzeugen und Zeitzeugen mit ihren eigenen Erfahrungen mit der Gesellschaft und gerade der jüngeren Generation ins Gespräch kommen.
Da sind wir schon beim Thema. Wie erlebt sich Deutsche Einheit im Jahr 2025? Das war ein Jugendkongress, vergangene Woche organisiert von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Wie war da die Resonanz?
Die Resonanz war sehr gut. Wir haben ja vorher so einen offenen Call gemacht. Das heißt, da konnten sich auch richtig Leute bewerben. Und wir haben extra gesagt, nur 15- bis maximal 35-Jährige und wollten auch ja Leute haben, die nicht vielleicht beruflich immer sich mit dem Thema Deutsche Einheit und DDR-Geschichte beschäftigen. Und das klappte auch ganz toll. Wir haben dann Leute ausgewählt, ja, aus diesen Bewerbungen. Und es gab auch so ein kleines Vorgespräch schon. Und dann ging es in diesen einen Tag hinein, wo wir hier alle gemeinsam in Workshops und mit künstlerischen Performances und einem Abendprogramm gemeinsam über die deutsche Einheit gesprochen haben mit der jungen Generation, die da oft einen ganz anderen Blick drauf hat und eine andere Sicht auf die Dinge hat als vielleicht die Älteren und vor allen Dingen auch andere Fragen stellt.
Deshalb habe ich auch gefragt, weil für viele junge Menschen ist doch die Einheit schon gelebte Wirklichkeit, die kennen das ja gar nicht anders.
Ja, das stimmt, aber man merkt doch, dass es ein neues Bewusstsein gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr in Ostdeutschland. Also wir haben gemischt bei uns auf dem Kongress Menschen aus Ost und West, wenn man das so unterteilen will, Nord und Süd dabei gehabt. Und da ist es so, dass die weniger eben so bilanzieren, zurückblicken, sondern es geht darum, auch auf diesen Prozess zu schauen, in dem wir uns gerade befinden. Und da geht es, glaube ich, auch viel so um Gefühle und emotionale Ebenen. Und das Thema Identität steht natürlich bei den Jugendlichen auch wieder ganz stark im Kurs. Und die denken schon darüber nach, was sind sie ostdeutsch, was macht das aus und sind wir alle gleich und muss man alle gleich machen oder kann man sich auch mit der Einheit beschäftigen, indem man eben die verschiedenen Perspektiven auch akzeptiert. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Blick der jungen Generation, die einfach hinterfragt, ob das alles selbstverständlich ist mit der Einheit oder und sich auch ein bisschen von dieser Gleichmacherei distanziert.
Aber trotzdem frage ich mich, warum die sozusagen gern das Thema jetzt nochmal diskutieren wollen, ostdeutsche Identität.
Ja, es wundert einen. Ne? Wir haben natürlich als Bundesstiftung Aufarbeitung zu Anfang auch gedacht, wunderbar, jetzt bearbeiten wir das Thema schon so lange und dann nivellieren sich ja irgendwann diese Ungleichheiten. Aber wir müssen ja doch feststellen, dass eben im Alltag, wenn wir auf bestimmte Lebensbereiche blicken, es einfach noch deutliche Unterschiede gibt. Wir kennen diese Punkte, sei es jetzt eben Führungspositionen, sei es Gehälter etc. Und ich glaube, das merken die Jugendlichen auch über ihre Eltern. Natürlich ist es für jemanden, der weit weg von ehemaliger innerdeutscher Grenze irgendwo ganz im Norden oder im Süden aufwächst, vielleicht schwieriger zu greifen. Und diese Jugendlichen, die lernen dann auch viel, wenn sie in Kontakt kommen mit anderen Jugendlichen, sage ich mal aus Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, die vielleicht auch über familiäre Erfahrungen doch nochmal über einen ganz anderen Blick verfügen und merken, es gibt irgendwie doch auch noch so einen Unterschied und den sollte man nicht einfach wegreden, sondern da kann man auch konstruktiv drüber sprechen und das haben wir genau auf dem Kongress auch getan.
Und welche Rolle spielen da jetzt konkret die Zeitzeugen? Sie haben ja sogar ein richtiges Zeitzeugenbüro. Wie nutzen Sie die?
Ja, dieses Zeitzeugenbüro gibt es schon seit 2009. Wir mögen ja immer gerne die Jahrestage. Da ist das entstanden aus Anlass der 20-jährigen Jubiläums der Friedlichen Revolution und inzwischen wirklich etabliert. Alle Bundesländer, das Innenministerium hat das damals mit ins Leben gerufen, das BKM. Und ja, wir haben in diesem Portal, das ist ja ein Online-Portal, haben wir insgesamt also jetzt knapp 400 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen versammelt. Zu verschiedenen thematischen Rubriken haben wir die dann auch so unterteilt, sodass das übersichtlich ist. Und die sind dort alle mit ihren Biografien, sind die dort vertreten, sodass man wunderbar, wenn man dort auf dem Portal unterwegs ist, gucken kann, ach, ich suche mir jetzt vielleicht mal jemanden, der bei mir in Bayern wohnt und der Erfahrungen mit Fluchtgeschichte hat in der DDR. Und tatsächlich haben wir in allen 16 Bundesländern Zeitzeugen in unserem Portal vertreten. Also so ist das möglich, dass wirklich in jedem Bundesland auch diese Zeitzeugen gebucht werden können. Und das passiert dann direkt online. Sie können also selber, wenn Sie jetzt, sage ich mal, als Journalistin, aber vor allen Dingen auch als Lehrerin, als Schüler vielleicht in einer Projektarbeit Lust haben, eine Zeitzeugenstimme mit einzubinden, dann können Sie direkt gucken, ach, derjenige würde doch hier bei mir regional, vielleicht in der Nähe passen, thematisch auch, und schreiben die Person dann einfach an.
Kann da dann jeder mitmachen als Zeitzeuge? Und wie kann man da mit Ihnen in Kontakt treten?
Also im Prinzip sind wir natürlich daran interessiert, die Geschichten der Menschen zu bewahren und freuen uns, wenn da aktiv mitgearbeitet wird. Aber es ist uns auch wichtig, die ganze Sache natürlich zu kuratieren und zu schauen, dass wir zu bestimmten Themen Zeitzeugen vertreten haben, dass wir auch gucken, vielleicht unterbelichtete Themen, wie ging es Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern in der DDR, dass wir auch diese Themen mit abbilden. So schauen wir also auch immer bei der Auswahl der Zeitzeugen, ja, in welcher Region brauchen wir noch Zeitzeuginnen, wie passt das thematisch, und wir möchten auch, dass diejenigen dann vorbereitet sind auf solche Gespräche, weil mitunter sind ja Menschen auch durch lange Hafterfahrungen, Fluchtgeschichten, sind die traumatisiert oder auch, ja, haben einfach wirklich eine schwere Bürde tragen die mit sich, und das muss man auch berücksichtigen, dass dann beide Seiten sensibel miteinander umgehen. Insofern setzen wir da sehr auch auf Qualität und kuratieren das Ganze, sodass es dann zu guten Begegnungen für beide Seiten kommt.
Es geht viel um Fluchtgeschichten, es geht um politische Verfolgung, Ausreisegeschichten. Was machen Sie eigentlich jetzt mit Leuten, die zu Ihnen kommen und sagen, ja, also ich habe eigentlich gar nichts Schlechtes zu sagen über die DDR, das war alles sicher, das war durchorganisiert, da brauchte ich mir keine Sorgen um mein Leben zu machen, die Grundbedürfnisse waren befriedigt und. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist ein guter Punkt, den wir natürlich auch immer wieder hören und in unserer Arbeit auch damit konfrontiert sind. Also erstmal gilt für uns natürlich Multiperspektivität. Wir wollen schon auch die verschiedenen Stimmen von Menschen einfangen. Und wir haben in unserem Portal nicht nur Haftgeschichten vertreten, sondern es geht auch darum, Alltagserfahrungen mit einzubringen. Was uns natürlich wichtig ist, ist, dass der Alltag in einer Diktatur stattgefunden hat und die DDR ein repressives System war und natürlich auch Erfahrungen ganz normal im Alltag gemacht worden sind, aber wichtig ist, dass diese in einen Kontext dann des gesamten Systems gestellt werden. Und das ist eben ja eine Herausforderung, natürlich mit zunehmendem Abstand jetzt von der DDR sozusagen zu heute, es sind jetzt 35 Jahre, da gehen manche Erinnerungen vielleicht auch ein bisschen verloren oder werden auch über die Transformationszeit etwas überschrieben. Aber im Prinzip sind wir offen für verschiedene Stimmen, aber wir sind auch ganz klar natürlich in unserer Bildungsarbeit so unterwegs, dass wir gegen Ostalgie,
DDR-Verherrlichung, so, ne?
Genau, irgendwelche Mythologisierung von DDR-Geschichte dem entgegentreten. Das machen wir zum Beispiel auch über unsere Lehrerfortbildung, wo wir dann richtig Fortbildung anbieten zu DDR-Mythen und das aufgreifen und mit den Lehrkräften dann gucken, wie man die Sachen auch sozusagen dekonstruieren kann. Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden in der Arbeit.
Die Bundesstiftung Aufarbeitung, die wurde 1998 gegründet. Genau. Und welche Aufgaben hat die heute? Also jetzt außer die DDR-Zeit zu beleuchten, die Zeit nach der Wende und nach der Wiedervereinigung. Wie wird an diesen Themen gearbeitet, um sozusagen auch Lehren für die heutige Zeit daraus zu ziehen?
Ja, also in unserem Auftrag, sozusagen in unserem Stiftungsgesetz, steht natürlich, dass wir die Ursachen, Verlauf und Folgen der Diktatur in der SPZ und DDR, dann die Einheit und die Folgen mit der Transformationszeit auch beleuchten sollen. Aber ganz wichtig ist auch, der Punkt, die innere Einheit zu stärken und den antitotalitären Konsens in der Gesellschaft. Und ich glaube, da kommen wir zu den Punkten, die auch heute virulent sind und wo wir wirklich ran müssen, nämlich Demokratiebildung, Menschenrechtsbildung. Und unter dieser großen Klammer kann man wirklich unsere Arbeit heute auch sehen. Wir versuchen ja gerade jungen Menschen eben auch über Zeitzeugenarbeit die Unterschiede von Demokratie und Diktatur näher zu bringen, für viele, die es eben eine, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, in einer freiheitlichen Demokratie aufgewachsen zu sein, ist das ganz wichtig, diese historische Folie nochmal vor Augen zu bekommen. Und wenn das dann vielleicht noch mit einigen Zeitzeugenerzählungen passiert, glaube ich, kann man da auch bei jungen Menschen großes Interesse wecken. Und wir hoffen damit auch einen Beitrag eben gegen heutige extremistische Tendenzen leisten zu können.
Ja, ich höre ja auch viele Stimmen, die sagen ganz offen, das politische System heute, das erinnert ja schon wieder an die DDR. Da gibt es Reglementierung, da kann man nicht mehr alles sagen, was man denkt. Da wird in den ganzen Debatten sehr moralisiert. Woher kommen aus Ihrer Sicht solche Gefühle und wie gehen Sie damit um? Wie halten Sie auch dagegen?
Ja, absolut. Und ich glaube, diese Gefühlsebene haben wir auch lange unterschätzt, weil wir immer versucht haben, eben mit Fakten und ja Verbesserung der Infrastruktur kann man eben nicht die Gefühle von Menschen beeinflussen, sondern da müssen wir wirklich auch drauf eingehen, das ernst nehmen. Und man muss natürlich schon auch noch bedenken, dass gerade viele Ostdeutsche, die selbst noch die Erfahrung gemacht haben und vielleicht auch eben generationell weitergeben in der Familie, dass die in einer Diktatur sozialisiert worden sind und immer ein bisschen mit dieser Angst gelebt haben, was machen die da oben und was habe ich für Rechte, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wenn ich in der Schule bin, was darf ich nur zu Hause sagen. Und diese Erfahrung hat eben nur einen Teil unserer Gesellschaft gemacht und ich glaube, das muss man ernst nehmen, dass da vielleicht eine gewisse erhöhte Sensibilität gegenüber Machtstrukturen einfach da ist. Das heißt natürlich nicht, dass das dann nicht stimmt heute, weil wir haben die Meinungsfreiheit, wir können sagen, was wir wollen, das zeichnet ja gerade unsere freiheitliche Demokratie aus und da immer wieder dann im Einzelnen zu zeigen, Mensch, guckt doch mal hin, was ihr dürft demonstrieren, jeder darf seine Meinung bis zum Gewissen natürlich vom Grund.
Ja, das ist ja diese große Diskussion immer so, wir haben die Meinungsfreiheit, aber nicht die Redefreiheit, ne?
Also das genau, sagen viele. Deswegen müssen wir auch unbedingt raus aus diesen Blasen und müssen eben gegenseitig in den Dialog kommen. Das ist ja ganz wichtig.
Das
wir machen
ich auch,
das
ja.
zum Beispiel mit unserer Reihe Wir müssen reden, wo wir auch versuchen, wirklich unterschiedliche Positionen zusammenzubringen, weil nur so funktioniert das. Wir müssen die anderen Positionen auch dulden und hören und dann aber trotzdem, auch wenn es faktisch falsch ist, sagen, okay, hier haben wir einfach auch ein paar Fakten. Und es ist nicht immer einfach, diese Gefühlsebene mit Fakten zu begegnen. Deswegen ist, glaube ich, das Gespräch so wichtig, um gegenseitiges Verständnis dann zu erzeugen. Aber da sind wir dran und gerade in der Bildungsarbeit ist das auch ein unheimlich wichtiges Thema. Richtung Schulen versuchen wir ja zu wirken in allen Bundesländern, damit dieser Teil der Geschichte, der für uns auch noch Gegenwart einfach ist und auch zukünftig uns noch beschäftigen wird, damit da Schüler auch gleich schon wirklich in der 9., 10. Klasse auch in der Schule mit zu tun haben und sich informieren können.
Ja, Frau Hochmuth, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen toi 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 und alles Gute bei der Arbeit in der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich bin Jan Kummer, bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen heute und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Ja, den Podcast Dienstags direkt, den gibt's immer, wie der Name schon sagt, dienstags und zwar in der ARD Audiothek, aber auch bei den bekannten Streamingdiensten. Da haben wir dann auch noch ein paar ganz andere Juwelen hier von uns hochgeladen für Sie. Zum Beispiel Mensch Nachbar, das ist unser ganz besonderer Blick nach Polen und Tschechien. Von Politik bis Kulinarik, da wird nichts ausgelassen. Jeden Freitag eine Extraportion Unterhaltung und Information.
ARD